Ja, liebe Versammelten, ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem schönen Nachmittag. Es war ja so lange Regen und jetzt haben wir heute mal schönes Wetter. Jetzt komme ich, ne, und treibe euch wieder in das, unter das Dach sozusagen. Ja, ich habe keinen bestimmten Titel jetzt für diesen Vortrag, sondern ich möchte mit euch einen also Verse betrachten. Der Leitvers für den Vortrag wird sein aus Römerbrief, Kapitel 12, der letzte Vers, Vers 21. Dort heißt es: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Vers hat mir persönlich sehr viel weitergeholfen, als ich den jetzt gerade auch in Bezug auf diese jetzige Situation, in der wir uns befinden, nach wie vor, in dieser Pandemiesituation, hat er mir sehr geholfen und auch der Kontext zu diesem Vers dazu, einfach um mal einzuordnen, was ist gut, was ist böse, wie gehen wir damit um, ja, und was sagt uns das Wort dazu, wie wir damit umgehen sollen, das ist ja das Wichtige, ja, nicht da, wie ich damit umgehe, was meine Meinung ist, sondern was uns das Wort sagt, was uns der Herr sagt, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen. Deswegen möchte ich jetzt vorab auch nochmal den Kontext zu diesem Vers auch lesen, etliche weitere Verse aus diesem Kapitel, nämlich Vers 2 und dann Vers 9 nochmal bis zum Ende, einfach, dass wir so einen Eindruck haben. Da sagt uns auch der Apostel Paulus, nachdem er ja vorher im Römerbrief das Evangelium, die Rechtfertigung ausgebreitet hat, wunderbar, und dann von Vers 9 bis 11 auch ja das wahre Israel, ja, und die Stellung der Israeliten, der Juden beleuchtet hat. Und jetzt kommt er dann ab dem 12. Kapitel dazu, wie das tägliche Leben als Gemeinde oder auch als einzelner Gläubiger, ja, auf was wir da achten sollen, was wir tun sollen. Also dann fange ich mal an mit Vers 2, dort steht: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und weiter bei Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, strebt nach dem Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt legen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, hier haben wir den Vers dann nochmal zum Ende nochmal gehört. Quasi als Abschluss einerseits und Zusammenfassung dessen, was ich vorab jetzt gelesen habe an Versen, einfach diese Anleitung zum täglichen Leben. Und wir haben auch gehört, innerhalb dieser Verse immer wieder diese Gegenüberstellung oder diese Aufforderung, Gutes zu tun und das Böse zu hassen, ja, dem Bösen fernzubleiben und das Böse auch, ja, zu überwinden letztendlich. Und wenn wir das lesen, dann kommen uns die Zeilen ja bekannt vor und wir finden uns da auch wieder und wir wissen, was wir da zu tun haben und wir sehen auch, dass wir längst nicht alles immer so tun, wie es da steht. Ja, und deswegen ist es gut, ja, wenn der Apostel uns hier ja durch die Schrift immer wieder darüber ermahnt. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, als ich das vor ein paar Monaten mal intensiv studiert habe, dann kommen einem ja erstmal die Gedanken, was ist denn überhaupt Böse? Was ist denn überhaupt gut? Denn wenn ich das nicht genau definieren kann, wenn ich da nicht weiß, ja, von was ich da eigentlich rede, und wenn ich da vielleicht so eine Vorstellung, so eine menschliche Vorstellung in meinem Kopf habe, was böse und was gut und böse ist, die vielleicht gar nicht mit der Schrift übereinstimmt, dann komme ich da auch auf falsche Schlussfolgerungen. Und deswegen müssen wir in der Schrift nachschauen, was ist jetzt genau damit gemeint? Was bedeutet das, gut und böse? Weil viele meinen es zu erkennen, aber erkennen es dann doch nicht, dieses Böse und auch das Gute nicht. Deswegen wollen wir uns jetzt einfach mal in die Schrift hinein begeben und an verschiedenen Stellen prüfen und dann auch nachforschen und dann auch auf eine Lösung kommen, was gut und böse ist. Und dann können wir auch anhand dessen, wenn wir das festgestellt haben, dann auch diese Anleitungen auf uns persönlich und auf die jetzige Situation auch umlegen und auf all diese Dinge, die dann wiederum aktuell sind, über die wir natürlich auch nochmal später reden werden. Ja, und wenn man mit Gut und Böse beginnt, da nachzuforschen, dann landet man, wie bei vielem, und das ist eben immer wieder erstaunlich und auch erbauend für mich, man landet immer wieder ganz am Anfang der Geschichte, einfach ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Da kommen wir immer wieder hin, ja, 1. Mose 1, Kapitel bis 11, ja, bis zum Turmbau von Babel, bevor es dann mit Abraham weitergeht. Und dort ist die Basis allen dessen gelegt, was für uns wichtig ist. Und so auch dieses jetzt, auch dieses Gut und Böse. Ja, wo begegnet uns dieses Gut und Böse? Wir wissen es ist der Sündenfall, es ist das Gebot Gottes, wo er den Gehorsam von den ersten Menschen geprüft hat, nämlich ob sie ja eben gehorsam sind und nicht und ob sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen oder nicht. Das heißt, das lesen wir in Kapitel 2, 1. Mose 2, ab Vers 16 und 17. Dort heißt es, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sagte, von jedem Baum im Garten darfst du jederzeit essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Ja, und wir wissen, der Mensch hat davon gegessen und wir wissen auch, dass dann der Tod in die Welt hineinkam durch diese Sünde, die er begangen hat, durch diesen Sündenfall. Aber Gott in seiner Voraussicht, Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe, er hat die Lösung für den Menschen eigentlich schon in diesen Übertritt hineingelegt. Denn es war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Vorher, bevor er praktisch jetzt von diesem Baum gegessen hat, also im Garten Eden, hat der Mensch diese Unterscheidung nicht benötigt. Er war geborgen in Gott, es gab nichts Böses, er musste nicht wissen, was ist gut, was ist böse, was kann ich tun, was nicht. Er war vollkommen auf Gott fixiert und Gott hat ihn in dieser Geborgenheit, in diesem Garten Eden einfach bewahrt und beschützt. Aber dann, als er diesen Übertritt begangen hat, dann hat er durch diesen Sündenfall die Erkenntnis gebraucht, was denn gut und was böse ist, damit er nachher auch wieder sich Gott zuwenden kann. Der Mensch hat gemerkt, ja, er ist in Sünde gefallen, er ist getrennt von Gott, wie komme ich nun zu Gott wieder zurück? Er hat gemerkt, dass es Böses gibt, nämlich die Übertretung wurde ja auch, würde ich mal sagen, initiiert, ja, durch die Verführung der Schlange, die ja behauptet hat, du darfst ruhig davon essen, du wirst gewisslich nicht sterben. Und so wurde die Schlange dann aber auch von vielen heute als ein falscher Heilsbringer dargestellt, ja, den wir heute als Luzifer kennen, den Lichtbringer, der dem Menschen Gut und Böse bringt, im Humanismus, in der Freimaurerei, überall ist es weit verbreitet, dass sie sagen, die Schlange war es, ja, die dem Menschen ja die Erkenntnis gebracht hat. Aber das ist natürlich falsch, wie wir wissen, sondern wir wissen, dass der Mensch die Erkenntnis von Gut und Böse nunmehr eben einfach benötigt, um sich auch dem richtigen Guten zuzuwenden. Und wenn wir nun nachschauen, was denn eigentlich gut ist, dann lesen wir auch das in den Evangelien, und zwar in Matthäus Evangelium, und zwar im Kapitel 19. Matthäus Evangelium, Kapitel 19. Ich habe die Parallelstelle, Entschuldigung, es ist das Lukas-Evangelium 18, die gleiche Begebenheit, nämlich dort, als der reiche Jüngling zum Herrn Jesus kam, beziehungsweise im Lukas-Evangelium war es ein Oberster. Lukas 18, Vers 18, kann man sich leicht merken, Lukas 18, Vers 18 und die Folgeverse. Ich lese uns diese Begebenheit, diese paar Verse auch noch kurz durch. Ja, Lukas 18, da heißt es, und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott allein. Du weißt die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, das habe ich alles getan und gehalten, von Jugend an. Da Jesus das hörte, sprach er zu ihm, eines fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber solches hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Wir kennen alle wahrscheinlich diese Begebenheit, dieses reichen Jünglings. Interessant ist, was ganz am Anfang geschehen ist. Er hat den Herrn Jesus angesprochen als guter Meister. Und der Herr Jesus, er hat ihn abgewiesen. Er hat diese Anrede abgewiesen. Er hat gesagt, was nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Das sagt der Herr Jesus, obwohl er doch selbst Gott ist. Aber in diesem Moment, als er angesprochen wurde, da war er als Mensch zu erkennen. Für diesen auch Menschen, ja, der da ihn gefragt hat, der hat ihn ja nicht als Gott gesehen in dem Moment, sondern als einen Lehrer, als einen Rabbi, und deswegen hat er auf Gott verwiesen. Und da, das ist eine sehr, wie man sagen, interessante Begebenheit, weil hier sagt er, alles, was gut ist, ist allein Gott. Nur Gott ist gut. Und wir wissen, ja, dass ja der Mensch selber viele Definitionen hat von gut sein, ja, und von in Ordnung sein und von, ja, dieses gut, jenes ist gut, ja, der Humanismus, der diese Welt durchdrungen hat, ja, der erzählt uns viel, und auch heute treten ja viele Wohltäter auf und tun angeblich gute Dinge, ja, aber das sind alles Dinge, die nur menschlich gesehen gut sind, aber nicht die Definition des Herrn Jesus hier auch treffen, der sagt, nur allein Gott ist gut, und damit ist die Maß, ist das Maß schon mal festgelegt. Wenn es darum geht, dass wir das Böse mit Gutem überwinden, so wie es in unserem Leitvers ja steht, dann geht es hier darum, dass wir das Böse nur überwinden können mit Gott, mit dem, was uns Gott sagt, mit dem, was Gott ist, mit dem, was er uns geschenkt hat, nämlich den Heiligen Geist in uns, der uns die Kraft gibt. Nicht wir selbst können also das Böse überwinden, sondern wir müssen uns an Gott halten, und nur durch ihn können wir diese Überwinder sein. In Römer 13, im nachfolgenden Kapitel, Verse 8 bis 10, dort wird es auch nochmal verdeutlicht vom Apostel, das schreibt er, seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Forderung, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten, und welches andere Gebot noch sei, wird zusammengefasst in diesem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wir haben gesehen, hier spricht er auch noch mal genau das an, was auch der Oberste oder dieser Jüngling, dieser reiche Jüngling hier als Argumente gebracht hat. Ich habe doch alles getan, ja, ich habe doch die Gebote alle gehalten. Aber er hat, sein Herz war nicht dabei. Er hat es als, wie man sagen, ein Muss getan, als ein Gesetz. Er hat es einfach abgearbeitet und hat es beachtet, aber sein Herz ist am Reichtum gehangen. Aber der Herr Jesus, er hat also praktisch diese Gebote auf ein ganz anderes Niveau nochmal gehoben, indem er eben gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, auch mit allem, was du hast. Diese zwei Gebote sind die Erfüllung des Gesetzes. Und nur das ist gut. Nur das ist gut. Nichts anderes. Und in diesem Kontext und in dieser Definition müssen wir nun auch betrachten, was böse ist. Im Grunde ist die Bibel ein ganz einfaches Buch. Wir haben oft diese Gegenüberstellung, ja, diese Schwarz-Weiß-Überstellung, ja, gut und böse, ja und nein. Und es ist relativ einfach, dann auch solche Wahrheiten da zu erkennen, ja, wenn man einfach davon absieht, mal immer wieder selber Dinge da rein zu interpretieren. Und deswegen ist die Bibel auch ein sehr verständliches Buch. Auch, ich muss nicht studiert haben, ja, wenn ich es habe, ist das auch kein Hindernis. Oder oft manchmal ist es auch ein Hindernis, ja. Aber ja, wenn man dann zu viel da eben rein interpretiert, aber es ist wirklich verständlich für jeden. Und jetzt müssen wir einerseits, auf der anderen Seite noch einmal betrachten, was ist denn jetzt nach dieser Definition, wenn ich weiß, was gut ist, und gut ist nur Gott allein, das müssen wir uns jetzt im Kopf behalten, wenn ich jetzt sehe, okay, was ist jetzt Böses? Weil ich soll ja das Böse überwinden mit Gutem. Das ist die Aufforderung des Apostels, das ist die Aufforderung vom Herrn Jesus auch an uns, dass wir Überwinder sind. Und wir wissen es auch aus den Sendschreiben in der Offenbarung. Dort sagt er es ja an fast nach jedem, fast am Ende jedes Schreibens. Wer überwindet, der wird ja im Tempel sein. Wer überwindet, der wird auf meinem Thron sitzen. Also wir müssen überwinden. Und was müssen wir überwinden? Das Böse. Und jetzt ist es so, in der heutigen Zeit, da ist es mir aufgefallen, dass doch eigentlich viele Menschen und auch Christen nicht unbedingt das Böse erkennen, weil das Böse, es tritt ja nicht auf hier als ein großes Monster, als ein von allen erkennbares Unheil, sondern im Gegenteil, das Böse, es tritt auf, wie die Schlange beim Sündenfall auch. An anderer Stelle heißt es auch, als ein Engel des Lichts erscheint der Satan. Das Böse tritt auf als etwas, was man nicht gleich als solches erkennt. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir diese Erkenntnis erlangen. Das ist auch das, was der Herr ganz am Anfang Gott mitgegeben hat, nämlich die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja, das hat er uns mitgegeben. Wenn wir das nicht hätten, wären wir schon lange verloren. Wir dürfen es erkennen. Das heißt nicht, dass wir uns selbst erretten können. Aber wir können erkennen, wo wir hin müssen. Wir können erkennen, was ist böse. Aber dafür müssen wir uns mit der Schrift beschäftigen. Denn der Herr, er sagt es uns. Aber nicht nur, dass er es uns sagt, sondern er ist auch derjenige, der uns hilft, diese Überwindung zu, dass diese Überwindung auch gelingt. Deswegen will ich, bevor wir uns jetzt dem Bösen zuwenden, einfach nochmal am Anfang auch zwei Verse nochmal lesen, wo uns der Herr ganz klar auch selbst sagt, dass er derjenige ist, der uns da hilft, dieses Böse zu überwinden. Einmal in Johannes 17, in dem hohepriesterlichen Gebet in diesem Kapitel, und zwar Vers 15. Da bittet er darum, nämlich den Vater in diesem Gebet. Er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Darum bittet der Herr Jesus den Vater, dass er uns bewahrt. Er bittet nicht darum, dass er uns aus der Welt hinausnimmt, sondern dass er uns bewahrt vor dem Bösen in dieser Welt. Also das heißt, da dürfen wir auch, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, immer im Hintergrund behalten und im Hinterkopf behalten, dass der Herr hinter uns ist, bei uns ist, dass er uns unterstützt, dieses Böse zu überwinden. Aber, ja, das Aber kommt immer dazu, das heißt aber auch, dass wir uns ihm zuwenden sollen. Dass wir uns, dass wir ihn bitten sollen, im Gebet, dass wir nahe bei ihm sein sollen, dass wir ihn mitnehmen sollen. Und dann wird er derjenige sein, der diese Überwindung dann schafft für uns. Und das sagt uns auch der Apostel in 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Da heißt es nämlich, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Da dürfen wir uns drauf verlassen. Und das ist wunderbar, ja, dass wir diese Gewissheit eben auch haben. Und deswegen dürfen wir auch ohne Angst, ja, hier auch an ein solches Thema herangehen und später auch, wenn wir erkannt haben, wo das Böse ist und was das Böse ist, auch ohne Angst diesem dann auch begegnen. Jakobus heißt es ja auch, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ja, es ist also nicht so, dass wir hier ausgeliefert sind, irgendwelchen bösen Machenschaften. Aber wir müssen sie erkennen, damit wir nicht in die Falle tappen, damit wir nicht verführt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen heutzutage sich da mit Händen und Füßen wehren, irgendwas das anzuerkennen und das Böse nirgendwo sehen wollen. Aber die Bibel ist doch voll von Warnungen, die Bibel ist voll von Ermutigungen im Kampf eben gegen dieses Böse. Also da müssen wir es auch lokalisieren können. Wir schauen uns dazu einmal als erstes den Vers aus Epheserbrief an, Epheser 6, Vers 10 bis 12, das ist vor der Waffenrüstung, und dort wird uns ja gesagt, mit was wir es hier zu tun haben und wo die Gegner oder der Feind letztendlich auch dann steckt. Also Epheser 6, Vers 12. Auch bekannte Verse, ja, die wir kennen. Aber es ist wichtig, ne, dass wir sie jetzt eben auch in diesem Zusammenhang dann auch nochmal betrachten gemeinsam. So, da heißt es also folgendermaßen: Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das, was er uns auch zugesagt hat. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Und jetzt kommt der Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Also da sehen wir, dass wir hier nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern dass eben da geistige Mächte eine Rolle spielen, die wiederum in Gestalt von Menschen, die wir manipulieren, uns begegnen. Und dann müssen wir erkennen, was gut und böse ist. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Und dabei hilft uns der Herr. Denn nur dadurch können wir Orientierung auch bekommen. Johannes sagt in seinem Brief, 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Das hat er gesagt vor fast 2000 Jahren, 1900 Jahren, dass die Welt im Argen liegt. Und dann können wir doch heute nach 1900 Jahren nicht hergehen und sagen, hier ist alles wunderbar, ja, wir haben eine heile Welt, alles ist in Ordnung. Böses kennen wir gar nicht. So machen es scheinbar viele und sie wollen es gar nicht hören, ja, wenn man es ihnen sagt. Aber wir müssen es, das ist unsere Aufgabe. Und die Wahrheit als solche, die ist halt manchmal schon ein bisschen unangenehm. Ja, aber dafür ist es die Wahrheit, dafür ist sie rettend, die rettende Wahrheit, die wir der Schrift entnehmen können. Und deswegen wissen wir auch, dass die Welt im Argen liegt. Wir sehen es ja, wir werden auch noch etliche Beispiele dazu hören. Und wir werden vielleicht ein paar Dinge hören, die wir selber vielleicht nicht unbedingt jetzt teilen. Ja, aber ich werde es trotzdem sagen. Und dann einfach mal mit der Bitte an euch und alle, die jetzt hier zuhören, das auch später hören, selbst auch mal Nachforschungen anzustellen. Denn alles, was man selbst nachprüft, alles, was man selbst nachforscht, von das hat man auch, kann man auch verinnerlichen, sage ich mal, und kann es auch dann bezeugen. Und man bekommt dadurch auch durch die Hilfe des Heiligen Geistes dann auch die Kraft und die Stärke, ja, und die Gewissheit über viele Dinge. In Johannes 8,44 heißt es, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, die ihn da ja angehen und behaupten, ja, wir sind doch Abrahams Kinder und so weiter. Und dann sagt er, ja, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und das ist auch wichtig, dass wir das immer wieder verinnerlichen. Das heißt, wenn wir heute konfrontiert werden in dieser Welt, ja, mit Nachrichten, wir werden ja überschüttet, ja, mit Informationen aus allen möglichen Richtungen. Und wir wissen, ja, dass viele, viele dieser Informationen nicht der Wahrheit entsprechen. Es sind viele Lügen dabei. Und wenn ich weiß, dass der Vater der Lüge der Teufel ist, dann weiß ich auch, wenn mir eine Lüge entgegengeschrien wird, dass die vom Teufel kommt. In irgendeiner Form. Das ist jetzt nicht der Teufel persönlich, der da auftritt, aber er ist derjenige, der hier im Hintergrund auch beeinflusst und eben solche Lügen dann auch fabriziert. Und dann eben solche Verführungen zustande kommen, wie es schon auch beim Sündenfall eben der Fall war. Auch da hat er ja gelogen und er hat vielfach gelogen, vielfach, viele Lügen sind um uns herum. Jeder von uns weiß das, ich will jetzt gar keine einzelnen aufzählen. Aber nicht nur die, die jetzt in aller Öffentlichkeit hier publiziert werden, diese Lügen, sondern auch die kleinen Lügen im Alltag, die Lügen, die uns vielleicht Mitmenschen gegenüber sagen und uns da irgendwo in die Irre zu führen. All das ist eben diese geistliche Macht, die wir in Epheser 10 und 12 auch gelesen haben, dass sich dieser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Das sind die bösen Geister letztendlich, die hier Einfluss nehmen auf die Menschen. Und denen können wir nur begegnen, und denen kann man nur begegnen mit dem guten Geist, mit Gott als dem Vater, dem Geist und seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der in uns ist. Da gibt uns die Kraft und die Macht und die Stärke, auch hier dagegen zu halten. Nur und ausschließlich nur auf diesem Wege geht das. Ja, das heißt also, wir sollen jetzt das Gute tun, damit das Böse überwunden wird. Ja, da sind wir ja immer noch gestanden bei dem letzten Vers aus Kapitel 12 im Römerbrief. Ja, und das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, wenn ich jetzt ein bisschen lokalisiert habe, was ist gut und was ist böse. Da kann ich jetzt also wirklich, jetzt auch heute, über Pressemeldungen, über alle möglichen Dinge, kann ich das vergleichen, kann ich das einfach als Maßstab an die Bibel anlegen. Und wenn diese Meldung, wenn diese Entwicklung, wenn dieses Wort, was mir da entgegenschallt, oder dieser Bericht, nicht in Einklang zu bringen ist mit Gottes gutem Geboten, mit dem, was er uns mitgibt in seiner Schrift, dann kann ich davon ausgehen, dass es eben von der anderen Seite kommt. Eigentlich ist es ja ganz einfach, ja. Und doch tut man sich wirklich schwer, weil man ja jetzt nicht jede einzelne Meldung da jetzt dem Teufel oder dergleichen zuordnen will. Das muss man auch nicht machen, ja. Es gibt auch neutrale Meldungen, wenn man jetzt an den Beruf denkt und so weiter. Das ist ja keine Frage. Aber wenn es Dinge sind, die uns betreffen, in Form von Gesetzen, in Form von gesellschaftlichen Entwicklungen, in Form von Verordnungen und dergleichen, wie jetzt da über die ganze Welt alles Mögliche hereinbricht, dann muss ich diesen Maßstab anlegen. Und das tun die meisten nicht. Und das müssen wir tun. Wir müssen da diesen Maßstab anlegen. Das ist der Maßstab Gottes. Und da können wir nicht hier mit menschlichen Dingen dagegen halten, wie es viele versuchen. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu einem Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, wenn wir hierauf reagieren. Wenn wir jetzt also sagen, was ist gut, was ist böse, dann muss ich jetzt auch fragen, ja, wo ist es jetzt heutzutage zu lokalisieren und wo und wie reagiere ich jetzt darauf? Und auch da gibt es mehrere Optionen, wie man jetzt auf so etwas reagieren kann. Auch das haben wir jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Krise gesehen. Und auch vielleicht waren wir selbst davon betroffen, weil wir auch selber in irgendeiner Form darauf reagiert haben. Die normale Reaktion, wenn es jetzt darum geht, dass man etwas lokalisiert hat, wo man sagt, da stimmt irgendwas nicht, das ist erstmal die Rebellion. Die Rebellion, dass der Mensch, jetzt rede ich also aus dem Menschlichen heraus, dass der Mensch sagt, Moment mal, das geht jetzt gegen meine Auffassungen, das geht gegen meinen Willen, ja, ich rebelliere jetzt dagegen. Das ist das, was passiert ist in der vorsintflutlichen Welt. Da gab es ja keine Obrigkeit in diesem Sinne, sondern jeder hat getan und gelassen, was er wollte. Ja, jeder hat hier im Grunde eine Anarchie, ja, die da stattgefunden hat. Und die hat Gott ja beendet, weil es wäre sowieso dann zu einem Massenmorden gekommen, weil überhaupt keine einzige Ordnung da in diesem Falle, in dieser Welt da war. Deswegen hat Gott die Sintflut gesendet. Und dann ist er, wie wir wissen, ja, durch die Eiche hat er praktisch jetzt hier 8 Menschen hindurchgerettet, den Noah, und mit ihm hat er einen Bund geschlossen. Das ist übrigens der Regenbogen, ja, über den wir nachher auch noch zu sprechen kommen, der jetzt auch gerade in aller Munde ist, ja. Und hat den Menschen diesen Bund, den er mit Noah geschlossen hat, durch den Regenbogen als Zeichen versprochen, dass er niemals mehr alles vernichten wird. Und er hat dann eine Ordnung eingeführt. Er hat eine Ordnung eingeführt, indem er zum Beispiel das erste Gesetz erlassen hat oder den Menschen mitgegeben hat, dass sie tun sollen, nämlich die Todesstrafe. Die Todesstrafe, das heißt, derjenige, der Menschenblut vergießt, was ja zuhauf passiert ist vor der Sintflut, der soll auch sein Blut dessen Blut soll auch vergossen werden. Das war die Todesstrafe, die er da praktisch verordnet hat. Und somit war eine Ordnung der Beginn einer Ordnung geschaffen. Und aber auch diese Ordnung ist von den Menschen relativ schnell ausgenutzt worden. Denn es haben sich die Stärkeren gegen die Schwächeren erhoben und haben sich als diejenigen, sagen wir mal, dargestellt, die jetzt die Herrscher oder die Hüter dieser Ordnung sind und haben die anderen unterdrückt. Wir kennen die Geschichte von Babel. Und das war jetzt im Grunde auch die Rebellion, die dann eingetreten ist, weil die Menschen nämlich dann ihre eigene Ordnung durchgesetzt haben. Sie haben nicht mehr nach Gottes Ordnung gehandelt, sondern sie haben ihre eigene Ordnung gemacht. Ja, das heißt, da waren wenige Mächtige, die haben die Masse der Menschen unterdrückt in dieser Stadt, in diesem Babel. Und das war eine Rebellion, nämlich eine Rebellion gegen Gottes Ordnungen. Und genau das war die Entscheidung, die sie dann getroffen haben auf ihrem Weg. Sie haben rebelliert. Und auch das ist jetzt das, was wir heute sehen, dass viele Menschen auch rebellieren, ja, gegen Gottes Ordnung und gegen die Ordnung selber. Da wird rebelliert, weil es ihnen nicht passt. Das ist die eine Möglichkeit. Insbesondere ungläubige Menschen machen das. Die haben keinen Gott. Sie haben nur ihr eigenes, will ich mal sagen, ihr eigenes Leben, an dem sie krampfhaft festhalten, und deswegen, das wollen sie verteidigen und rebellieren gegen alles, wo sie meinen, dass es dieses Leben da bedroht ist. Das sehen wir jetzt hier weltweit. Da entstehen, und das werden wir auch in Zukunft noch sehen, durch Bürgerkriege, durch Aufstände und so weiter, weil die Menschen sich irgendwann eine Unterdrückung eben nicht gefallen lassen. Das ist die Rebellion, das ist der Weg, den etliche dieser Menschen draußen, ja, dieser Weltbevölkerung gewählt haben und auch in Zukunft noch wählen werden. Der zweite Weg, den wählen, das wäre aber trotzdem noch eine Minderheit. Der zweite Weg, der da dann praktisch jetzt begangen wird von den Menschen, das ist der Weg der Anpassung. Das ist eine Anpassung. Die sagen hier, wir werden zwar unterdrückt, wir werden belogen, wir erkennen das, ja, oder wir erkennen es auch nicht, ja, dann, wir passen uns einfach an und dann passiert uns nichts und dann erleben wir ein ruhiges und friedliches Leben und machen einfach alles mit, was uns da vorgesetzt wird. Das ist der zweite Weg. Leider finden wir auf diesem Weg viele Christen. Sie passen sich einfach dieser Ordnung an. Obwohl diese Ordnung, die da willkürlich installiert wurde, nicht von Gott ist, wie wir nachher noch sehen werden und wie wir jetzt auch heute in dieser Welt erkennen können. Es passieren viele Dinge, ja, die einfach gegen Gottes Ordnung sind. Wir haben schon immer gesagt, hier auf diesen Versammlungen, die wir schon seit Jahren durchführen, war immer eine Hauptproklamation, wo wir gesagt haben, die Gesetzlosigkeit, die jetzt hier in dieser Welt herrscht, die kommt aus dem Gesetz. Die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz, ja. Das heißt also, wer erlässt denn diese Gesetze, aus dem die Gesetzlosigkeit kommt? Das macht die Regierung. Ein Beispiel ist die Gesetze zur Abtreibung, ein weiteres ist die Ehe für alle, weitere Gesetze sind jetzt in Planung, um den Kindern irgendwelche Rechte zu geben. Es sind alles Gesetze, die gegen Gottes Ordnung verstoßen. Da könnte man jetzt eine ganze Litanei, ja, an Gesetzen aufführen, will ich noch gar nicht machen, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, sondern einfach mal nur so den Überblick eben geben. Weil wir sind ja immer noch dabei zu lokalisieren, wo ist denn jetzt das Böse? Und wenn ich jetzt hergehe und erkenne, dass die Gesetzlosigkeit aus dem Gesetz kommt und dass das Gesetz von der Regierung verabschiedet wird, nicht nur in Deutschland, sondern in allen anderen Ländern auch, dann muss ich doch feststellen, dann kommt doch die Gesetzlosigkeit von der Regierung. Und dann steckt doch das Böse hinter der Regierung, oder es ist die Regierung selber. Ich meine, es ist nicht nur unsere Regierung, sondern überhaupt die Regierung. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, und das will ich jetzt auch gleich am Anfang sagen, weil das können viele Menschen auch heute, und vielleicht auch welche von euch, gar nicht verstehen, dass ihre eigene Regierung gegen sie agiert als Mensch. Aber so ist es. Und da muss ich einfach mich mit dieser Wahrheit, muss ich einfach hinnehmen. Das muss ich registrieren. Das kann ich nicht von mir weisen und sagen, nein, das kann nicht sein. So nach dem Motto, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, dass nämlich eben dieses Böse, was wir erkennen können daran, dass es gegen Gottes Ordnungen ist. Nochmal, ja, das ist immer die Voraussetzung. Denkt an die Ehe für alle, denkt an dieses Abtreibungsgesetz. Lasst also einfach mal diese beiden einfach stehen, ja, oder diese ganzen Gesetze, die jetzt hier im Rahmen dieser Regenbogen-Geschichte da gemacht werden. Das sind alles Dinge, die verstoßen gegen Gottes Ordnung. Und das wird von den Regierungen gemacht. So, abgesehen davon, dass noch viele Grundrechte jetzt eingeschränkt wurden und so weiter. Das sind alles Dinge, ja, die gegen Gottes Ordnung verstoßen. Also, wo ist jetzt das Böse? Ja, wo ist es denn jetzt das Böse? Wenn ich viele Leute frage, dann könnte man meinen, es gibt es gar nicht mehr. Ja? Aber es ist doch offensichtlich. Es ist doch da. Wie wird denn jetzt diese Welt gestaltet? Wer gestaltet unsere Welt? Wer gestaltet unsere Gesellschaft? Wer gestaltet unser gesellschaftliches Leben? Hier bei uns und anderswo. Wer ist es? Das muss man sich auch mal überlegen. Wo, weil ich muss jetzt suchen, wo kommt das Böse jetzt her? Wo ist es zu finden? Ja, damit ich, wenn ich es lokal, weil ich kann es ja nur dann überwinden, wenn ich es lokalisiert habe. Und wenn wir das jetzt mal überlegen, wo kommt es her? Wer gestaltet unsere Welt jetzt hier? Es sind insbesondere die Medien, die durch Trends, die sie einführen, die Menschen beeinflussen. Man denke nur an, das ist wie bei der Werbung, an Modetrends, ja. Heutzutage ziehen sich die Menschen anders an wie vor 30, 40 oder 50 Jahren. Man denke nur an Trends, was die Frisuren betrifft. Ich sage es mal nur das Äußerliche. Ja? Das wird alles medial beeinflusst. Man denke an Trends mit der Tätowierung. Heutzutage laufen hier sicher kaum noch Menschen, die noch tätowiert sind. Ja, also in meiner Jugendzeit, ja, vor 30 Jahren, da war das eben so, dass die ganzen Tätowierten, das waren entweder, Knackis, ne, sag ich mal, das waren Menschen aus, die Kriminelle, ja, die sich halt im Gefängnis tätowiert haben, weil es dort einfach so Usus war, ja, und, oder es waren halt Leute, die aus der untersten sozialen Schicht kamen, ja. Heutzutage ist das ganz normal. Ja, wo kommt denn das her? Wer hat denn das beeinflusst? Hat es jeder selber entschieden? Niemals. Das ist beeinflusst worden durch die Medien, das ist durch das Umfeld, durch Prominente, durch das Fernsehen, ja, weil man was sieht, ah, das ist so, will ich auch haben. So wird praktisch die Beeinflussung gemacht. Und nicht nur bei Modetrends, nicht nur bei solchen Dingen, sondern natürlich auch bei Einstellungen. Am allerschlimmsten ist dieser Trend eben bei diesen, bei dieser Regenbogen, will ich mal sagen, Fraktion, ja, wo die Identität unserer Kinder angegriffen wird, so dass sie selber entscheiden können, bin ich jetzt ein Männlein oder ein Weiblein, ja, welches Geschlecht habe ich heute, welches habe ich morgen, ja, das sind Dinge, die schon in den Schulbüchern und zwar nicht nur in Biologie, sondern oder Religion, sondern in allen, ja, Fächern in den Schulbüchern schon platziert sind. Da werden den Kindern und den Jugendlichen, die Generation, die nach uns kommt, die wird dementsprechend manipuliert und beeinflusst, dass sie eben ein solcher identitätsloser Mensch werden soll. Wisst ihr, uns kann man in unserem Alter nicht mehr umdrehen. Ja? Das werden sie nicht schaffen. Bei den allerwenigsten. Aber bei den Kindern, die können sie genauso erziehen, wie sie wollen. Aber wo kommt es her? Kommt es von der Regierung? Nein, das kommt auch nicht von der Regierung, sondern es kommt durch die Medien und dann wird auch die Regierung dementsprechend mitmanipuliert, aber sie ist eben auf der Seite derjenigen, die diese Entwicklungen vorantreiben und sie ist nicht auf der Seite von den Menschen, die vielleicht nach Gottes Furcht, nach Gottes Ordnungen hier agieren oder dessen oder die Werte vertreten, die laut Gottes Wort eben gerade bei den Christen und jetzt sage ich mal bei den Nachfolgern Jesu, bei den wirklich wiedergeborenen Christen da sind. Weil Christen nennen sich ja heute viele. Ja? Das sind alles Namenschristen, ja, Millionen, ja, die folgen trotzdem diesen Trends. Die lesen nicht in der Bibel, die hören einen solchen Vortrag gar nicht an. Wenn sie ihn hören, dann tun sie ihn ab als irgendwelche ja, fundamentalistischen Parolen oder dergleichen. Aber das, was wir hier sagen, das steht in Gottes Wort. Und das muss uns klar sein. Und wenn ich jetzt hergehe und einerseits also rebelliere gegen solche Veränderungen in der Gesellschaft oder auf der anderen Seite mich anpasse, dann habe ich diese zwei Varianten. Aber es gibt noch eine dritte Variante. Also 99,9% wählen die eine dieser beiden Varianten. Sie rebellieren entweder dagegen, ja, gründen Parteien, machen Demonstrationen, gehen hier gegen die Regierungen vor und alles dergleichen. Und die große Masse, die macht nichts. die zieht sich zurück und ist dann praktisch, sagen wir mal, eine angepasste Masse. Aber es gibt noch einen dritten Weg. Und der Herr Jesus selber hat gesagt in Johannesevangelium 14, Vers 6, wo jeder von uns kennt, ja, er hat nicht nur gesagt, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, er hat auch gesagt, ich bin der Weg. Und dies ist der einzige Weg, den wir gehen können, wenn wir in dieser Welt, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, aus dem Petrusbrief, als Pilger und als Fremdlinge unsere Berufung auch annehmen, die wir bekommen haben durch die Wiedergeburt. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und deswegen haben wir nichts zu tun mit irgendwelchen Gesetzen, die da erlassen werden in diesen gotteslästerlichen Richtungen. Da müssen wir uns absondern, da müssen wir Nein sagen, da müssen wir uns distanzieren, denn nur so können wir auch ein Licht sein in dieser Welt. Und nur so folgen wir auch dem, was uns der Herr aufgetragen hat. Und nur so können wir auch das Böse überwinden. Weil die Überwindung können wir niemals selber schaffen. Die können wir nur durch den Herrn schaffen. Und er wird uns dann helfen zu überwinden, wenn wir seine Werte oder seine Vorgaben und seine Gebote halten. Und wenn wir das tun, was er uns aufgetragen hat, dann hilft er uns auch. Wenn wir das nicht tun, wenn wir in der Masse untertauchen, wenn wir womöglich rebellieren gegen diese Dinge, dann können wir nicht darauf hoffen, dass uns der Herr da unterstützt. Das ist nicht unser Auftrag. Und das ist auch wichtig zu erkennen, ja, dass wir eben dieses Gut und Böse auch in dieser Richtung einmal lokalisieren. Und wenn wir jetzt auf diese aktuelle Situation hier eingehen, weltweit, ja, sind wir jetzt nicht in der Lage, also wir sind jetzt nicht momentan in der Position, dass wir sagen können, wir fahren jetzt mal nach Hause, legen uns in unseren Garten und gehen mit dem Hund spazieren und nächste Woche planen wir unseren Urlaub und alles diese Dinge, wie wir es vielleicht vorher gemacht haben. Das ist momentan nicht angesagt. Denn eines ist klar, diese Welt wird sich verändern und sie wird nicht mehr in diesen Zustand zurückkommen, in der es vorher war. So wie diejenigen, die das forcieren, uns auch sagen. Ja, und da stimme ich da vollkommen zu. Das wird nicht mehr so sein, aber es wird schlimmer werden. Es wird schlimmer werden. Und auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, wollen wir überhaupt oder will Gott überhaupt, dass die Welt wieder so wird, wie sie jetzt vor 2 Jahren war, bevor dieser Covid-Virus auftrat? Wie war denn die Welt da? War die so, dass wir sagen können, als wiedergeborene Christen, jawohl, das ist eine Welt, die ist genau so, wie wir es uns wünschen. Ja, nein, natürlich nicht. Und Gott will auch diese Welt nicht zurückhaben. Das heißt, wir werden also noch Verschlimmerungen in der allgemeinen Situation sehen, menschlich betrachtet. Aber wir müssen dann auch, was jetzt unsere Situation als wiedergeborene Nachfolger Jesu Christi betrifft, müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen vorbereitet sein, dass es noch enger wird, dass also praktisch hier Repressionen kommen. Noch momentan sind die ganzen Beschränkungen und Bedrängungen ja für alle Menschen da. Aber eins ist auch klar, diejenigen, die diese Dinge beeinflussen, die an den Schaltstellen sitzen, es sind nicht unbedingt die Regierung, sondern es sind Nichtregierungsorganisationen, Berater der Regierung, das sind die verantwortlich sind für die jetzige Situation. Das muss uns klar sein. Es sind Berater, also Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel diese großen Stiftungen, ja, Gates-Stiftung, Adenauer-Stiftungen, jetzt in Deutschland, Bertelsmann-Stiftung, Rockefeller-Stiftung, das sind alles Stiftungen. Die sind milliardenschwer und haben dementsprechende Macht, ja, auch hier Einfluss auszuüben. Und die üben diesen Einfluss aus. Und dahinter stehen Personen, die alles andere als gottesfürchtig sind. Sie wollen ihre eigene Welt aufbauen und ihre eigene Welt erschaffen und ihren eigenen Menschen erschaffen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, das ist ja eine Utopie, ne, was der da erzählt. Das sind Dinge, die habe ich aus der Bibel gelernt. Die habe ich aus der Bibel gelernt, weil die Offenbarung 13 sagt uns doch genau das, dass am Ende der Zeit ein Tier entstehen wird, auferstehen wird, was letztendlich eine weltumspannende Regierung bilden wird und was die Menschen vereinen wird unter seiner Macht. Und allein die Christen, allein die Nachfolger Jesu, sie werden nicht das Mahlzeichen dieses Tieres dann, da sind wir bei dem Mahlzeichen wieder, annehmen, ja. Genau das ist der Weg. Und das hat uns Gott geoffenbart. Die Offenbarung Jesu Christi ist nichts anderes, wie dass er als Retter für uns offenbart ist in der Offenbarung, als Retter aus dem Dilemma, was da auf uns zukommt, auf die Menschheit. Das ist der Punkt. Und das kann nur jemand erkennen, der auch in der Schrift kundig ist. Und das sind wir doch. Und dann dürfen wir uns doch nicht blenden lassen von diesen Verführern, von dem Bösen, das in allen möglichen Entwicklungen dieser Welt steckt. Denn wir sind tatsächlich, und das ist unser Status, ein Pilger in dieser Welt. So wie es Petrus auch gesagt hat, so wie wir es heute Morgen auch gehört haben. Wir sind Pilger in dieser Welt. Wir gehen weder den Weg der Rebellion gegen diese Regierungen, noch gehen wir den Weg der Anpassung. Da sollen wir ihn gehen. Sondern wir sollen den Weg des Lammes gehen. Wir sollen den Weg Jesu Christi gehen und wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Und jetzt kommen wir zu der Empfehlung. Wie agieren wir denn jetzt in so einer Situation? Was sollen wir denn tun? Gutes tun. Und zwar Gutes im Sinne von Gott, was er meint als Gutes tun. Also sich abwenden von dem Bösen. Das ist, was ich auch begriffen habe am Anfang. Die normale menschliche Reaktion ist ja erstmal Abwehr. Und dann will man dagegen vorgehen und dann gucken, dass man es ändern kann. Ja? Aber es ist im Grunde nichts anderes zu tun, als dass wir sagen, ja, das sind die Umstände, die haben wir zu ertragen, aber weil wir drehen uns jetzt um und jetzt tun wir Gutes. Es gibt viel Gutes zu tun in dieser Situation. Denken wir an all die Menschen, die betroffen sind, noch viel mehr wie wir selber, die alten Menschen, die an der Einsamkeit leiden. Ja? Wie viel von denen haben wir vielleicht besucht oder versucht, irgendwo rauszuholen aus irgendeiner Einsamkeitssituation? Allein schon übrigens, wenn wir jetzt gerade auf dem Thema sind, auch nochmal dazu, welchen Geistes diese ganzen Regierungsmaßnahmen sind, sieht man ja auch daran, dass jetzt zum Beispiel viele alte Menschen letztes Jahr vollkommen vereinsamt gestorben sind. Ja, und noch nicht mal von ihren Angehörigen haben besucht werden können in den Krankenhäusern. Es wurde denen untersagt. Ja, das muss ich mir mal vorstellen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich reagiert hätte, wenn das mir passiert wäre. Also meine Mutter ist schwer krank. Ja? Hochrisikopatient, hoch 100. Ja? Sie ist bei mir zu Hause, hier ist nichts passiert. Ja? Und sie ist auch nicht geimpft übrigens. Und sie wird sich auch nicht impfen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Aber das ist eine persönliche Entscheidung jetzt. Aber wenn sie jetzt dort in so ein Krankenhaus gekommen wäre und ich hätte sie nicht besuchen können, ich weiß auch nicht, was sie dann gemacht hätte. Ja? Das ist eine fürchterliche Situation. Ja? Gott sei Dank war das eben nicht der Fall. Aber ich kenne Menschen, wo es eben der Fall war. Und das ist unmenschlich, sowas. Und wenn was unmenschlich ist, dann ist es satanisch. Das kann man ruhig so titulieren. Ja? Das ist unmenschlich. Und das macht die Regierung. Und dann sehen wir doch, welcher Geist dahinter steckt. Ja? Natürlich ist nicht jeder, der in dem Parlament sitzt, jetzt ein böser Mensch. Ja? Das habe ich jetzt ja gar nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, die gottlos, ja, die sind nicht gläubig, diese Menschen, und sie lassen sich beeinflussen von Nichtregierungsorganisationen. Nichtregierungsorganisationen machen die Weltpolitik. Das hat auch der Seehofer auch mal gesagt, ja, nicht diejenigen, die gewählt sind, entscheiden, sondern diejenigen sind es, die entscheiden, die nicht gewählt sind. Und da hat er genau die gemeint, ja, die Nichtregierungsorganisationen, die einfach die Macht haben, aufgrund des Geldes. Und dann eben auch Politiker bestechen, wie man es jetzt im Kleinen gesehen hat, da meine ich noch nicht mal diese Maskenbereicherungen, ja, das passiert auch im Kleinen bei den Politikern. Das ist überall. Der Feind, der Satan, er legt überall seine Schlingen aus, ja, und viele tappen dann eben dann rein, ja. Aber es findet auch im obersten Bereich statt, ja, wo es dann nicht mehr um nur ein paar kleine Millionen geht, sondern um viel größere Beträge, ja. Auch in Deutschland. Das muss man sich bewusst sein, ja, dass wir hier umgeben sind in einer Weltentwicklung, ja, jetzt stehen, die uns die Bibel ganz klar aufzeigt, auch in Offenbarung 13. Und ich werde es hier auch gleich nochmal zwei, drei Verse lesen, wo wir erkennen können, das ist das, wo es hingeht. Der Herr hat uns das nicht verheimlicht. Er hat es uns offen gesagt und wir dürfen es auch annehmen, ja. Also für mich ist es sonnenklar. Und wir müssen dann einfach im Kleinen wirken. Wir brauchen keine Parteien zu gründen. Ja? Wir brauchen auch nicht unsere Hoffnung auf irgendwelche Parteien zu setzen. Das sage ich nochmal ganz deutlich. Das bringt hier gar nichts. Das ist gerade unsere Aufgabe. Ja? Das sollen die Ungläubigen machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Böse mit Gutem zu überwinden. Und zwar in unserem persönlichen Kreis. Und dann wird Gott uns da auch hindurchtragen. Der Herr Jesus ist nicht gekommen, um diese Welt hier zu verändern, sondern er ist gekommen, um diese Welt zu richten. Er wird sie richten, wenn er wiederkommt. Ja? Und er ist gekommen, um diese Gnadenzeit einzuläuten, die jetzt im Grunde seit seiner Auferstehung läuft. Und er gibt die Zeit. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir in dieser Zeit Menschen mit dem Evangelium vertraut machen und versuchen zu retten, was zu retten ist, mit seiner Hilfe. Dafür hat er uns diese Zeit gegeben. Er hat aber auch gesagt, diese Zeit wird irgendwann enden. Und er hat uns in der Offenbarung auch gesagt, wie sie enden wird. Und das sehen wir jetzt. Wir können das genau sehen. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Aber wir sollen jetzt auch aktiv werden, denn wir sollen diesen dritten Weg gehen, nämlich seinen Weg. Er ist der Weg, Jesus Christus. Und nicht rebellieren oder irgendwelche Parteien wählen, nicht auf Menschen vertrauen. Das steht doch so oft in der Bibel. Einer meiner Lieblingsverse ist, das war übrigens mein Konfirmationsvers, ja, damals bei der evangelischen Kirche noch, ja, Jeremia 17, Vers 7, wo es heißt, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Ja, und zwei Verse vorher in Jeremia 17, 5 steht, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Ja? Also wir brauchen nicht auf Menschen zu vertrauen, sondern wir sollen unser Vertrauen auf den Herrn setzen. Und dann wird er uns das auch lohnen. Er wird uns dann stärken und er wird mit uns sein und mit uns gehen. Aber vielleicht ist nochmal, wenn wir lokalisieren müssen, wo wir überwinden müssen. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Also das sind jetzt zum Beispiel diese Medien, Filmindustrie, Verlage. Ja, ich habe selber einen Verlag seit letztem Jahr, einen kleinen Verlag jetzt übernommen, Jeremia Verlag. Ja, die großen Verlage, da ist alles keine bibeltreue Literatur mehr zu finden. Ja, da findet er alles Mögliche, aber keine bibeltreue Literatur mehr. Irgendwelche christlichen Romane oder dergleichen, aber nichts Erbauliches. Ja, also da brauche ich auch gar kein anderes Buch lesen, da kann ich auch nur die Bibel lesen. Ja, dann habe ich schon was davon. Aber auch selbst da finden sich ja dann wieder Übersetzungen, die nicht empfehlenswert sind, muss man vorsichtig auszudrücken. Also, diese ganze Medien-, Film- und Verlagsindustrie, alles das, wo es Informationen gibt, die ist in der Hand von nur wenigen Menschen. Von nur wenigen Menschen, ist auch lange schon bekannt. Ja? Und dadurch findet eine Beeinflussung statt. Gut, mal als Beispiel, ein Politiker, der muss schon äußerst vorsichtig sein mit jedem einzelnen Wort, was er sagt. Wenn er nicht politisch korrekt wird, ist er so schnell weg vom Fenster, schnell können wir gar nicht gucken. Ja, wir wissen das ja. Ich meine, wenn es das irgendwo aufgenommen wird, was ich sage, wäre natürlich jetzt eine politische Karriere sofort beendet, ne, von mir. Aber ich will ja gar keine haben. Ja. Aber ihr seht, ne, dass da ein massiver Druck da auch schon da ist. Dann haben wir das ganze Geldsystem. Die ganzen Banken, die Staaten sind abhängig. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Inzwischen ist die Schuldenlast der Staaten weltweit auf 240 oder 250 Billionen angewachsen. Oder ich habe schon 300 Billionen Dollar gelesen. Ja? 300 Billionen Dollar. Muss man sich mal vorstellen. Die ganze Welt ist verschuldet. Sie ist also nicht frei. Sie ist in der Abhängigkeit. Ja, von wem? Von Menschen, die gegen Gottes Gebote sind, die eine eigene Welt erschaffen wollen und dieses vorantreiben, ja, mit diesem Wahnsinnsgeld, ja, mit den Zinsen, die wir bezahlen über unsere Steuern an diese, würde ich mal sagen, Organisationen. Und vieles verschwindet und versackert auch und versickert auch in diesen Offshore-Stellen, steuerfrei, Steuern werden auch keine bezahlen, all diese Dinge, ja. Aber es ist ja nichts Neues. Ich brauche jetzt nicht in die Details zu gehen. Wir wissen das ja, ja. Nur wir müssen auch richtig darauf reagieren. Das ist unsere Aufgabe. Also das heißt, wir müssen wissen, wer gestaltet diese ganze Welt, wer gestaltet das alles, wer steckt da dahinter. Und dann können wir sagen, ja, ich reagiere. Zum Beispiel kann man damit reagieren, indem man Jetzt werden wir auch mal konkret auf die aktuelle Situation, was wir jetzt gerade hatten mit diesen Regenbogen-Geschichte jetzt im Sport. Ja, jetzt wird der Sport zum Beispiel missbraucht, abgesehen davon, dass er sowieso deswegen überhaupt erst eingeführt wurde, der Sport, ne? Also nach dem Motto Brot und Spiele, ne? So wie es im alten Rom war, so ist es heute auch. Aber jetzt wird also praktisch noch dieser Sport benutzt, um solche Agenden weltweit zu pushen, ja, und da auch da wieder Druck auszuüben, ja, auf Politiker, auf Menschen, die da selber in diesem Sport vielleicht aktiv sind und so weiter. Da müssen wir nur eines machen, aus diesen Fernseher ausschalten, gar nicht mehr dahinter, das, weg damit, ja. Da müssen wir uns abwenden, da dürfen wir nicht mehr das unterstützen, indem wir es auch noch angucken. Ja, womöglich vielleicht sogar noch ins Stadion gehen oder dergleichen. Da unterstützen wir genau diese Agenten. Und da müssen wir ein Zeichen setzen. Und wenn es nur als Einzelner ist, also dass die meine 20 Euro nicht kriegen, dann gebe ich die 20 Euro lieber in der Gemeinde oder verteile ein paar Traktate dafür. Versteht ihr? Da müssen wir Zeichen setzen. Und darum geht es. Ja? Je mehr da mitmachen, ja, umso schneller geht die Entwicklung dahin weg. Aber wir werden auch die Entwicklung nicht aufhalten. Das müssen wir auch dazu sagen. Ja? Wir müssen nur wissen. Wir müssen vorbereitet sein. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir müssen auf sie vorbereitet sein. Ja? Das ist die Botschaft. Und das geht auch in solche Dinge hinein. Ja? Ich meine, das ist ja jetzt schon nichts mehr Privates, sondern das ist ja schon auch wieder ein weltweites Phänomen. Ja? Genau wie diese Rassismusdebatte, ja? Oder mit diesen Black Lives Matters, wie man sagen, Kampagnen, die da laufen. Das sind alles Dinge, ja, wo dann zum Beispiel jetzt Weiße irgendwo diskriminiert werden sollen, weil angeblich Schwarze diskriminiert werden. Es werden immer Spaltungen gemacht, ja, auch durch die Medien. Es werden immer zwei Seiten geschaffen, ja. Hier sind die Bösen, hier sind die Guten, ja. Da die Schwarzen, da die Weißen, die Roten und die Schwarzen, die Linken und die Rechten, ja, und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, die gemacht werden, ganz bewusst. Das sind keine zufälligen Entwicklungen. Und das müssen wir wissen. Dort ist überall das Böse auch versteckt. Ja? Und wir müssen uns dem Guten zuwenden. Einfach hier mal Fernseher aus, das Ding am besten aus dem Fenster werfen, sage ich immer, und nie mehr anmachen. Ja? Also ich habe schon seit Jahren keinen mehr. Ja? Und das braucht auch gar niemand mehr. Das braucht niemand, wirklich nicht. Ja? Zumindest kein Christ. Und da lese ich lieber in der Bibel, ja, in der Zeit. Da habe ich dann eine bessere Information. Und das müssen wir einfach auch weitergeben, auch an unsere Kinder. Und das ist ja auch wichtig. Ja? Ich meine, wir werden jetzt diese ganze Entwicklung nicht mehr aufhalten können. Das hat Gott auch gar nicht vorgesehen, ja, in seinem Wort. Aber wir können in unserem Umfeld auf einwirken, insbesondere auf unsere Kinder. Aber jetzt einfach nochmal, um das zu untermauern, was ich jetzt hier gesagt habe, nochmal ein paar Verse aus Hesekiel, wo das dann auch nochmal insbesondere auf diese satanischen, ne, oder teuflischen Machenschaften hinter dieser ganzen Weltpolitik da auch nochmal deutlich wird. Es wird deutlich in diesen Versen, ich will sie euch vorlesen, und nämlich in Hesekiel Kapitel 28, Verse 3 bis 5, da geht es über den König von Tyros, der in diesem Falle als ein Symbol ist für den Satan, jetzt im Zusammenhang. Hesekiel 28, Vers 3 bis 5, da heißt es: Sieh, du hältst dich für klüger als Daniel, weil dir nichts verborgen ist. Durch deine Klugheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum geschaffen und Schätze von Gold und Silber in deine Schatzkammern gebracht. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum vergrößert und dein Herz ist stolz geworden, weil du so reich bist. Also hier ist es ganz klar der Hinweis auch nochmal A auf den Reichtum und B auf den Handel. Also das spielt eine große Rolle, wie wir auch jetzt in den nächsten Versen nochmal sehen. Jetzt lesen wir uns noch die Verse im gleichen Kapitel, Kapitel 28, 16 bis 18 durch. Da heißt es dort: Denn dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt durch die Menge deiner Handelsbeziehungen. Und du hast dich versündigt. Darum will ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und will dich schützenden Cherub aus den feurigen Steinen vertreiben. Und dein Herz erhob sich, weil du so schön bist, und du hast deine Weisheit zugunsten deiner Pracht zerstört. Darum habe ich dich zu Boden geworfen und dich vor den Königen zu einem Schauspiel gemacht. Denn du hast deine Heil, denn du hast dein Heiligtum entweiht durch deine große Schuld und deinen unrechten Handel. Darum will ich ein Feuer in deiner Mitte entfachen, das dich verzehren soll, und will dich auf der Erde vor den Augen aller Welt zu Asche machen. Also auch hier sehen wir wieder den Hinweis auf den Handel, ja. Also der König, der jetzt hier mit Satan im Grunde gleichgesetzt ist, das ist auch der gleiche, den der Herr Jesus sagt, wenn er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld wiederum, dem Besitz, dem Reichtum. Und dieser Reichtum ist entstanden durch den Handel. Und wir wissen auch, dass jetzt in Offenbarung 13, wo es um das Mahlzeichen geht und um die Zahl des Tieres, Offenbarung 13, Vers 17, da heißt es, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens an sich trägt. Ich muss gar nicht auf die Zahl eingehen, aber hier geht es um das Kaufen und das Verkaufen. Das ist auch wieder der Handel. Und dann lesen wir in Offenbarung 17 und 18, das sind zwei ganze Kapitel, die machen wir jetzt gerade bei uns in der Bibelstunde, 17 und 18, von Babylon. Und da ist auch von der großen Stadt die Rede, die, und das will ich auch noch lesen, 17 Vers 2, oder 1 und 2, da heißt es, dann kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, und redete mit mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Gewässern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden vom Wein ihrer Unzucht. Und dann geht's weiter mit den Beschreibungen, und daran sieht man also praktisch dieses Babylon, ja, das ist jetzt natürlich auch ein Synonym wieder für die Hure, für die große Stadt, für die reiche Stadt, für den Reichtum, für die Handelsbeziehungen mit den Königen der Erde hat sie Unzucht getrieben, also mit den Regierungen, und sie hat sie mit ihren Handelsbeziehungen und mit ihrem Reichtum praktisch verführt. Dann heißt es auch hier zum Beispiel in 18 Vers 11, die Kaufleute der Erde werden um sie weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Ware kaufen wird. Und das ist genau das, was wir heute auch sehen. Die großen Handelskonzerne weltweit, ja, also jetzt Amazon zum Beispiel, diese Online-Konzerne, oder auch Microsoft, ja, handeln mit dieser Betriebssoftware, SAP und wie sie alle heißen, ja, Walmart und Nestle, das sind riesen Milliarden und Abermilliarden Unternehmen, die weltweit die ganzen Handelsbeziehungen im Griff haben. Und das sind die, die die Politik machen, das sind die, die die Welt steuern, das sind die, die letztlich auch vorgeben, wie die Menschen zu leben haben, das soll ich mal vorstellen, ja, und wie die Kinder erzogen werden. Das sind alles groß angelegte Aktionen, die eine Transformation der Welt und des Menschen bewirken sollen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist doch Akt, das kann doch jeder sehen, ja, jeder kann es sehen, jeden Tag. Und es wird immer weiter forciert, ja, weil es natürlich auch abhängig ist vom Geld und dadurch eine Progressivität, nennt man das, mit dabei ist. Das heißt, der Reichtum, der steigt progressiv an. Es geht also immer schneller, ja, sodass die Reichen immer reicher werden und immer schneller, immer mehr Geld haben und dadurch ihre Macht immer schneller auch progressiv, ja, praktisch vergrößern. Und diese Macht, die haben sie nicht einfach, sondern die benutzen sie, um diese Welt umzugestalten. Und da müssen wir einfach Nein sagen. Ja? Und jetzt sind wir auch bei der aktuellen Krise wieder. Sie benutzen diese Macht zum Beispiel auch, um Kontrolle auszuüben und um ihre Ziele letztlich zu erreichen, zu vervollständigen. Ich weiß auch nicht jedes einzelne Ziel von diesen, will ich mal sagen, Eliten, die da am Werk sind. Aber etliche Ziele haben sie auch schon verlauten lassen, ja. Der Bill Gates zum Beispiel, der reist schon seit 20, 30 Jahren durch die Welt, ja, und verkündet, dass eine Bevölkerungsreduktion notwendig ist, ne, weil die ganzen Ressourcen angeblich nicht mehr ausreichen, um so viele Menschen zu ernähren. Das stimmt einfach gar nicht, ja. Aber er macht es schon seit 20, 30 Jahren. Das ist nichts Neues, ja. Das kann man überall nachlesen, ja. Auch in alten Berichten noch. Also die Anzahl der Menschen soll reduziert werden, damit eine bessere Kontrolle ausgeübt werden kann. Denn je mehr Menschen es gibt, umso schwieriger ist es natürlich, alles zu kontrollieren an jeder Ecke in der Welt. Ja? Und das soll also praktisch konzentriert werden. Das ist eines der Ziele, die da vorangetrieben werden. Das müssen wir einfach erkennen. Und da können wir uns nicht mit so einem Totschlagswort wie Verschwörungstheorie einfach abkanzeln lassen, ja, von Leuten, die da eigentlich erstens keine Ahnung haben oder das einfach nicht hören wollen, weil es für sie halt eine schlechte Nachricht ist. Das ist übrigens auch verständlich. Ich will da niemand jetzt zu nahe treten. Es ist ganz natürlich, ja, dass die Menschen schlechte Nachrichten nicht hören wollen. Ich will auch keine schlechten Nachrichten hören. Ich höre auch lieber gute. Ja? Aber die nehmen eine Abwehrhaltung ein. Das ist alles verständlich, keine Frage. Aber als Christ haben wir auch eine Verantwortung. Und darum geht es auch jetzt hier, wenn es darum geht, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das Gute ist auch, dass wir hier unseren Geschwistern, unseren Familienangehörigen, Menschen in unserem Umfeld einfach behilflich sind. Auch hier ein bisschen Verständnis zu entwickeln über Dinge, die sich in der Welt hier abspielen. Und dass das nicht eben alles gut gemeint ist. Das muss man einfach mal einsehen. Ja? Die Regierung ist nicht dafür da, dass sie uns Gutes tut. Weil Gutes tun, haben wir ja gehört, gibt's nur bei Gott. Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal verdeutlichen und jetzt hier auch nochmal der Hinweis, wie gesagt, auf die Bibel, auf die Handelsbeziehungen, auf den Satan, also da, wo es hingeht, da, wo man hinschauen muss. Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt zu berücksichtigen. Wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, und ich habe das auch schon in einigen meiner Vorträgen gesagt und will es auch immer wieder sagen, einfach damit es auch irgendwann hängen bleibt und forscht es ruhig auch nach, denn diese, sagen wir mal, ungesunde Beziehung zwischen diesen Handelsriesen, ja, zwischen Milliardenunternehmen, ja, sind alle privat, ja, zwischen diesen privaten Unternehmen und den staatlichen Stellen, sprich Regierungen, wenn die so praktisch zusammenarbeiten, wie nennt man das? Bitte? Faschismus ist das. Das ist die Definition von Faschismus, und zwar Mussolini praktisch diese Definition auch gegeben, indem er sagte, ne, Faschismus ist, wenn die Staatsmacht und die Konzernmacht praktisch zusammengeht. Ne? Das nennt man auch Korporatismus, Corporation, ja, heißt ja die Firmen, ja, im Englischen, Korporatismus, also Körperschaften. Das heißt, wenn also praktisch die Regierungen und die privaten Gesellschaften, die Konzerne, eine Körperschaft bilden. Natürlich jetzt nicht in Form eines tatsächlichen Unternehmens, obwohl das gibt es natürlich auch, ja, VW zum Beispiel ist so ein Beispiel, ne, die sind ja auch teilweise in Hand des Staates, ne, und teilweise sind sie privat. So gibt es auch etliche andere Unternehmen auch, Post zum Beispiel, ne, die war ja vorher auch vollstaatlich. Und diese ganze Privatisierung, die da erfolgt ist, ja, das ist auch etwas, ne, wo eben in diese Richtung geht. Das ist Faschismus. Das ist Faschismus. Nur das benennt keiner so. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Und das ist natürlich gefährlich, weil dann private Menschen, Privatpersonen entscheiden über das Schicksal und den Alltag von uns, von ganz normalen Bürgern. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die sind diejenigen, die da mit an der Schraube drehen. Ja. Und dann tun sie noch Geld damit verdienen, wie jetzt zum Beispiel die Pharmaindustrie, allen voran, die ja schon auch im Dritten Reich ein unsägliches, will ich mal sagen, Erbe da hat. Ja, kann man ruhig mal nachlesen über die ganzen IG Farben Geschichte. Und aus der IG Farben sind ja auch wiederum die ganzen Unternehmen heute, wie jetzt Bayer, BASF und so weiter, hervorgegangen. Und natürlich die ganzen Verflechtungen der internationalen Unternehmen in den USA. Also da haben sie sich schon, wie ich mal sagen, so positioniert, dass es, da reden wir lieber nicht drüber. Ne? Und heute macht die Pharmaindustrie gerade so weiter. Übrigens Pharma, Pharmazie, der Wortursprung, wenn man das mal nachliest, ist auch interessant, das kommt von Pharmakon, Pharmako. Wer schon mal in Spanien war, der weiß ja, ne, die Apotheken dort, die heißen auch Pharmazia, ne, zum Beispiel, steht da, ne. Schönes Zeichen mit Schlange drauf, ja, auch bezeichnend. Pharmako heißt übrigens Gift. Gift oder Giftmord. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ne, im Pons, in der Übersetzung vom Griechischen. Also könnt ihr gerne nachschlagen. Ja. Pharmako ist praktisch der Grundbegriff für Pharmazie, Pharmazia, und das heißt Giftmord. Ja, also auch bezeichnend. Natürlich hat auch die Pharmaindustrie Mittel hervorgebracht und hat auch viel Gutes getan, ja, dass sich Menschen aus Krankheiten geheilt werden konnten. Aber es ist eben, sagen wir mal aus der Historie heraus, auch ein Zaubermittel. Ne? Zaubermittel heißt übrigens auch Pharmazie. Ne? Heilmittel, Zaubermittel, Giftmittel. Ne? So, das sind so die Begriffe, ne, mit denen es in Verbindung gebracht wird. Also auch nicht gerade sehr vertrauenserweckend, muss ich sagen. Und ja, aber die Pharmaindustrie selber ist eine der größten Industrien, die ganz eng verzahnt ist auch mit den Banken, mit der Bankenindustrie und die maßgeblich jetzt gerade in diesen in dieser Corona-Pandemie natürlich in vorderster Front hier aktiv ist. Ja? Und im Hintergrund die Banken wiederum, die das alles finanzieren, das sind alles dann wiederum ja, Dinge, die da zusammenlaufen im Hintergrund, wo man auch erkennen kann, wenn man sich, wenn man ein bisschen nur den Vorhang hebt, da muss man so tief gar nicht reingehen, ja, dass das von privaten Interessen gesteuert ist, ja, und da, dass in die Ideologien dahinter stehen, ja, und dass Staaten, praktisch Politiker, diesen Ideologien folgen. Und das ist besorgniserregend, ja, insbesondere, ja, für uns als Bürger, ja. Als Christen können wir es auch besorgniserregend, aber wir wissen es, ja, was da kommt, wenn wir die Bibel studieren und wenn man das, sagen wir, die Sichtweise jetzt hat, so wie ich es jetzt ein bisschen versucht habe darzustellen. Aber jemand, der jetzt mit der Bibel gar nicht vertraut ist, ein ungläubiger Mensch, ja, da draußen, der weiß gar nicht, wie ihm passiert. Ja, der wird einfach hier überreguliert, der wird einfach überrumpelt, ja, auch durch die Schnelligkeit, mit der irgendwelche Dinge da ins Rollen gebracht werden, Gesetze verändert, ja, Gesetzlosigkeit überall, ja, das hat 2015 ja schon angefangen mit der Flüchtlingskrise, da wurden einfach Gesetze ausgehebelt, da wurde überhaupt keine Rücksicht genommen, ja, auf die Bürger oder auf die Interessen der Bürger. Daran hat man es ja auch schon gesehen, ja. Und da müssen die Leute einfach mal jetzt sagen, okay, ich sehe es ein, ja, der Staat ist nicht mein Freund. Ich habe das schon immer so gesagt, ja. Als Jugendlicher habe ich schon so empfunden. Inzwischen ist es also so, dass er nicht nur nicht mein Freund ist, sondern auch mein Feind sogar schon ist. Und weil er einfach für die oder denjenigen dient, die wiederum Feinde Gottes sind. Ja, das müssen wir ganz genau sagen. Das kann ich ganz pauschal sagen. Ja? Und das ist so. Ja? Ohne dass ich jetzt jedem einzelnen dieser Politiker dazu nahe treten will. Das will ich auch gar nicht. Ja? Und bestimmt sind da in den unteren Rängen der Politiker auch etliche, die dabei, die es ehrlich meinen. Aber die können natürlich auch nichts ausrichten, ja, in einem System, wo einfach die Mehrheit immer zählt. Ja? Wenn 51% ungläubig sind, dann können sogar 49% gläubig sein, theoretisch. Ja? Die haben da nichts zu bestimmen. So ist es. Ja, und das weiß der Feind natürlich und nutzt es auch entsprechend aus. Ja, also das heißt, was ist unsere Aufgabe? Ja, unsere Aufgabe ist einfach, das erstmal zu erkennen, dass wir nicht blind jetzt diesem Staat, dieser Obrigkeit dahinter herlaufen. Da wird auch die Römer 13 ja vollkommen falsch bewertet. Ja. Ich kann doch nicht einfach jetzt hier, weil da steht, seit der Obrigkeit untertan, alles machen, was die sagen. Ja. Wenn die Obrigkeit absolut gottlos handelt, mache ich das dann auch, oder wie? Also, ja, darüber sind schon etliche Predigten gehalten worden und das ist natürlich aus ein größerer Umfang, das Ganze, aber ich kann nur eines sagen, auch hier steht bei Römer 13, übrigens ist das ja direkt die Folge von Römer 12, ne, wo wir gerade eben gelesen haben. Auch diesen Kontext, der wird auch niemals, also von den allerwenigsten ist berücksichtigt. Und in Römer 13, Vers 3 steht, die Herrscher sind nicht wegen guten Werken zu fürchten, sondern wegen bösen. Willst du also die Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Und das, was hier steht, so tue das Gute, das ist nicht das Gute, was die als gut uns sagen, sondern da geht es darum, was gut ist, was Gott als gut empfindet. Das, um das geht's. Also, wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, es ist gut, wenn jetzt Kinder abgetrieben werden, per Gesetz, ne? Oder zu sagen, es ist gut, ist es dann gut, oder? Nein, es ist nicht gut. Ich erinnere mich immer an den Berliner Bürgermeister, wie hieß der noch da? Oberreit. Dieser Oberreit, ja. Ne? Ich bin schwul und das ist gut so. Kann er ja sagen, ja. Also ich bin nicht schwul, das ist auch gut so. Ne? Aber Das sind Dinge, ja, da sieht man ja genau, ja, wessen Geisteskind diese Menschen sind. Ja. Und er kann das als gut empfinden, das ist ja okay, ne? Das ist für ihn persönlich, ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man dann, wenn jetzt Christen einer solchen Obrigkeit blind nachfolgen, dann machen sie was falsch. Das muss man auch mal sagen, ja. Das geht nicht, ja. Da muss ich mich beschäftigen damit, was genau da gemacht wird, und kann nicht einfach Augen zu und hier allem hinterherrennen. Da mache ich mich ja mitschuldig an all den Dingen. Das muss man auch mal sehen. Übrigens, jeder, der gewählt hat, ja, diese Regierung, der trägt es mit. Er hat sie ja beauftragt mit seiner Wahl. Er hat sie ja beauftragt, in seinem Namen irgendwelche Gesetze zu erlassen. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr überhaupt nochmal wählt. Ja? Weil wenn die Regierung solche Dinge macht, ich will da keine Verantwortung dafür übernehmen. Ja? Und ich würde das auch nicht machen. Für uns ist die Prämisse: Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die Prämisse. Wir tun Gutes in unserem Umfeld. Ja? Da, wenn wir nur einen Menschen retten können, also wir können ihn ja nicht retten, aber zu Jesus hinführen können, ja? Mit der Zeit, die wir als Freizeit haben, ja? Wenn es nur ein einziger ist, ja? Dann haben wir schon mehr erreicht, wie alles, was man sich vorstellen kann, was man durch eine Wahl oder was weiß ich was erreichen kann. Ja? Darum geht's. Das muss für uns wichtig sein. Und deswegen müssen wir da den Fokus darauf legen. Und jetzt nochmal ein Hinweis auf die Dinge, die jetzt zum Beispiel da von den, ich will jetzt noch 15 Minuten machen, diese Dinge, die jetzt uns aktuell direkt betreffen, was an Bösem, sage ich jetzt mal, auf dieser Welt initiiert wird und gerade um uns ist. Das eine ist dieser Genderismus, also alles, was mit diesem Regenbogen, LB, QT, was weiß ich was alles, da zusammenhängt, ja, das ist ein vollkommener Irrsinn, der von nur wenigen Menschen prozentual gesehen, keine 3%, betrifft, der nur wenige Menschen betrifft, so rum, der aber durch die Weltkonzerne, ja, massiv beworben wird und propagiert wird. Da gibt es ein Beispiel, ich habe leider den Artikel jetzt nicht mehr gefunden auf die Schnelle, aber es war auf jeden Fall, habe ich den irgendwo, wo also nachgewiesen wurde, dass das große Banken in den USA, also die Goldman Sachs und JP Morgan, also das sind die zwei größten Banken eigentlich in den USA von der Wall Street, die haben Milliardensummen gesponsert für Propaganda in, also weltweit, für diese, sagen wir mal, Unterstützung dieser Kampagne des Genderismus, ne? Insbesondere der Homo-Ehe und so weiter. Also man sieht, ne, die Menschen, ja, die jetzt, sagen wir mal, davon direkt betroffen sind, die haben gar nicht gewusst, wie ihnen geschieht, ja, irgendwann mal, ne, vor 10 oder 15 Jahren, ja, weil die hatten ja eigentlich gar keine Lobby. Und auf einmal, ja, ist es von allen Seiten gekommen und die wurden praktisch hier hochgehoben und sagen, jetzt hier, die müssen wir fördern, ja, und nach denen ihrem Ding. Das hat denen natürlich gefallen, aber wenn sie mal einen fragen, wenn sie jemanden kennen, die wissen eigentlich gar nicht, wo das herkommt, ja. Weil eigentlich hätten sie keine Lobby, ja, mit 2-3%. Und mir ist es auch nicht bekannt, und ich kenne auch etliche, ja, aus meiner früheren Zeit, homosexuelle Menschen, die haben auch, also die ich kenne, die haben nicht hier irgendwelche Verfolgungen oder sowas zu erleiden gehabt. Die haben ihr Leben gelebt und gut war es, ja. Also vollkommen unverständlich erstmal, ja, aber jetzt im Nachhinein natürlich wieder verständlich, weil diese Propaganda benutzt wird, um die Identität der Menschen zu erschüttern, zu verändern. Weil ein Mensch, der selber keine Identität hat, der sich nicht selbst als, so wie wir, als Kind Gottes, als Geschöpf Gottes sieht, der einfach nur noch nicht mal weiß, wenn er morgens aufwacht, welches Geschlecht habe ich denn heute gerade, ja? Das hört sich jetzt zwar lustig an, aber ich will mich da nicht lustig machen drüber, sondern das ist eine ganz ernste Sache. Diese Menschen sind ja psychisch, sagen wir mal, sehr belastet, ja, durch solche Dinge. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Suizide und so weiter es in diesem Bereich da gegeben hat. Allein mit in diesem in dieser Gendergeschichte, ne, durch diese Gendergeschichte. Es ist fürchterlich, ja. Aber Menschen, die keine Identität haben, die keinen festen Stand haben, die lassen sich natürlich leichter steuern. Ja, das Ziel, das übergeordnete Ziel ist immer, dass der Mensch zum Staat kommt und sagt, hilf mir. Und dann kommt der Vaterstaat, ja. In der Bibel steht, du sollst niemand Vater nennen, außer Gott, ja. Aber es heißt ja auch Vaterstaat. Und zu diesem Vaterstaat sollen also die Menschen hingehen und sollen ein Grundeinkommen bekommen, ja. Sie sollen versorgt werden mit allem Möglichen, und sie sollen im Grunde auch dann Schutz bekommen und was weiß ich alles, ja. Das ist ja diese alte Leier, ne, dass ich sage, ich erzeuge erstmal eine Bedrohung und dann biete ich den Schutz an. Ja, das hat der Nimrod schon gemacht, als er Babel aufgebaut hat. Und das machen sie heute auch zum Beispiel mit dieser Corona-Krise auch wieder. Ja. Da wird eine Riesenangst gemacht, ja, und das ist unverantwortlich von den Politikern, also unfassbar sowas. Und durch diese Angstmacherei rennen die Menschen dann irgendwo hin, wo sie vermeintliche Hilfe bekommen. Und werden dann wieder verführt, irgendwas zu machen, was ihnen vielleicht Schaden zufügt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und das in dieser Größenordnung. Das ist schon brutal. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken, ja. Milliarden von Menschen sind davon betroffen, ja. Und das unterstützen unsere Politiker und die Politiker in anderen Ländern, ja. Und zwar ganz bewusst. Das muss man sich bewusst sein. Und das müssen wir zumindest mal sagen, ja. Und damit die Menschen da einfach mal, und auch insbesondere die Christen, ein bisschen wach werden, ja, und dann sagen, hier, da, sagen wir jetzt mal Nein. Man muss auch mal Nein sagen. Und nicht denken, wird schon alles wieder gut werden und hoffentlich ist bald vorbei. Das können wir vergessen. Das nächste, was auf uns zukommt, ist diese sogenannte Delta-Variante. Ganz aktuell. Da kann man jetzt schon sehen, ja, einfach mal ein paar Monate abwarten, ihr werdet sehen, da wird aus diesem Delta wird ein riesen Hype wieder gemacht werden und es muss immer dieser Angstlevel, der wird wieder, spätestens nach dem Sommer, wieder hochgefahren. Das sehen wir jetzt schon. Das ist jetzt schon die Rede davon. Woher wollen die denn wissen, dass das Ding gefährlich ist? Woher wollen sie es wissen? Wichtig ist, dass die Menschen Angst haben, weil durch Angst lassen sie sich steuern. Der Herr Jesus aber sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist genau das, woran wir uns halten müssen. Keine Angst zu haben. Vor was soll man denn Angst haben? Ich sage nachher noch was zu den Zahlen, aber das mache ich nur ganz kurz, weil das eigentlich nur Beiwerk ist, aber auch dann einfach zur Kenntnis. Wichtig ist nochmal, dass es jetzt von, sagen wir mal, von Seiten dieser Beeinflusser, so nenne ich sie jetzt mal, das sind Großunternehmen, das sind Stiftungen, das sind andere Nichtregierungsorganisationen, wie das World Economic Forum oder auch sonstige Roundtables oder runde Tische, da treffen sich irgendwelche mächtigen Leute und entscheiden über die Welt. So. Und die gibt's und die sind auch ganz offiziell und auch haben eigene Webseiten. Ja? Also wenn man jetzt einer sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, dann kann ich nur lachen, Entschuldigung. Ja? Es ist ja alles nachvollziehbar. So, und jetzt findet eine Übung statt, ne? eine Cyberübung. Das heißt, die nächste große Gefahr, die uns jetzt praktisch auch schon medial vermittelt wurde, die wird kommen, hundertprozentig, so war die Aussage, sind Cyberattacken, also das heißt Attacken übers Internet in Infrastruktursysteme von zum Beispiel Energieversorgern, von Banken, von Logistikunternehmen oder dergleichen. Das heißt, es wurde jetzt im Grunde fast schon angekündigt. Und es findet jetzt am 9. Juli eine Simulation statt, so wie auch schon vor der Corona-Krise eine Simulation stattgefunden hat, nämlich im Oktober 2019, wo es praktisch eine Übung gab, ja, und es wurde simuliert, dass ein Virus weltweit auftritt und wie dann die einzelnen Firmen, Staaten, Kommunen da agieren sollen. Und nach diesem Plan haben sie ja auch agiert, weil das Virus ist ja zufälligerweise 3 Monate später aufgetreten. Ja? So, und jetzt haben wir die nächste Gefahr schon benannt, das ist diese Cyber-Attacke. das hört sich jetzt vielleicht erstmal harmlos an, aber es bedeutet nicht nur, dass vielleicht unser Computer zu Hause nicht mehr geht, das wäre noch verkraftbar, wäre gut sogar, hat man auch mal ein bisschen Ruhe, aber diese Cyberattacken, die zielen ab auf die Infrastrukturen, so wie ich schon sagte, von Großunternehmen und behindern dann auch die ganzen Lieferketten, für die wir auch hier in Deutschland unser Essen, Trinken, unsere Versorgung, medizinische Versorgung bekommen. Ja? Denn wir haben eine Just-in-Time, also sagt von Tag zu Tag, Versorgung. Das heißt, wenn die Lieferkette mal stoppt, ja, zum Beispiel jetzt im Nahrungsmittelbereich, dann sind innerhalb von 2 Tagen spätestens sämtliche Supermärkte in eurem Umfeld leer, die sind leer und es kommt nichts nach. Was machen wir denn dann? Da muss man vorgesorgt haben. Das ist wichtig, ja, dass man jetzt da auch Vorsorge trifft. Insbesondere, wenn man zum Beispiel ältere Personen hat, ja, die man versorgen muss oder Kinder, ja. Wir selber kommen vielleicht noch irgendwie durch, ja, aber wir müssen an die anderen denken. Wenn die schon nicht mitdenken, müssen wir es halt für sie machen. Wenn nachher nichts passiert, ist auch okay. Passiert nicht, können wir alles essen dann noch. Ne? Mein Keller ist auch so halber voll, ja. Aber das ist ja nichts Schlimmes, ja. Wenn ich es nicht brauche, wenn sowas, aber es wird passieren. Es wird passieren. Wir wissen nicht, ob es bei uns passiert, aber irgendwo in der Welt wird es passieren. Und es waren jetzt schon in den letzten 4-5 Wochen mehrere solcher Angriffe da. Dieses Schiff im Suezkanal. Ja. Dann war es in den USA eine Pipeline, also Versorgung, ne, eine größere Pipeline-Unternehmen, da ist die Pipeline auch stillgelegt gewesen. Und da waren es noch 3-4 andere Sachen. Ja. Bank war noch dabei. Ja, also es waren jetzt schon, es finden auch immer wieder solche Attacken statt. Ja. Aber wenn das schon halb angekündigt wird, dann kann man davon ausgehen, dass da auch mal was Größeres passiert. Und dann entsteht Chaos. Ja. Dann entsteht richtiges Chaos. Ne. Lass mal nur den Strom ausfallen, was machen die Leute in den Städten? Ja. Die werden sofort aus Land rausgehen. Wenn die Menschen Hunger haben, Durst haben, dann werden sie sich das irgendwo holen, ja, wenn es im Laden nicht mehr gibt. Also solche Sachen sind angekündigt. Ja. Ich gehe davon aus, also beobachte das selber mal. Es gibt auch eine Webseite über diese Simulation. Cyberpolygon heißt es. Könnt ihr gerne haben, wenn er nachher kommt. Kann man es dann auch nachlesen. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten längstens, sagen wir es mal so, 20 bis 24 Monaten in der Richtung was passiert. Eventuell schneller, wir wissen es nicht. Ja. Ich kann mich daran nicht festlegen, ich bin auch kein Hellseher, aber es wird da was passieren. Das nächste ist dann der sogenannte Impfpass, ja, dieser Impfpass, der da eingeführt werden soll, auch ein wichtiges Thema. Das ist auch ein Mittel, der schon angekündigt wurde vor Jahren, auch von Bill Gates, über die sogenannte ID-Card, Identitätskarte, die jeder Bürger bekommen soll, weltweit. Also die planen hier, dass jeder Bürger weltweit eine Identitätskarte bekommen soll. Aber mich hat noch keiner gefragt hier in Deutschland. Ne? Das wird einfach gemacht. Ja? Ihr seht also, welche Macht da dahinter steckt. Und das wird jetzt praktisch genutzt, da wird jetzt praktisch dieser Virus dazu genutzt. Warum? Auch wichtig, weil es grenzenlos ist. Wenn ich die ganze Welt innerhalb ihr zusammenfassen will, ich habe mir da auch schon vor Jahren Gedanken gemacht, wie wollen die das machen, dass die alles unter einen Hut kriegen? Ja? Wie geht es überhaupt? Ja, das eine Land ist ja so strukturiert, die anderen so, das ist die Mentalität. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, alle Menschen sind unterschiedlich. Ja? Und auch die einzelnen Landesregierungsstrukturen sind unterschiedlich. Aber ein Virus zum Beispiel, der kennt ja keine Grenze. Ja? Und dem Virus ist es egal, ne? Ob es eine Demokratie ist, da ist eine Diktatur und da ist ein muslimischer Staat und da ist ein christlicher oder was auch immer. Das spielt alles gar keine Rolle. Ja? Das heißt also praktisch über diese Schiene kann ich die ganze Welt, wie es auch passiert ist, eigentlich auch vereinnahmen. Und der zweite Punkt, der da mitspielt, ist das Klima. Ja? Also diese Klimahysterie, die da gemacht wird, ja? Also das ist natürlich auch etwas, wo künstlich herbeigeführt wird, nach meiner Auffassung. Aber es hat den gleichen Effekt, weil auch Klima, auch Wetter kennt keine Grenzen. Ja? Dem Wetter ist es auch egal, ne, ob da jetzt Frankreich ist oder Deutschland oder der Schweiz. Ja. Wenn es regnet, dann regnet es eben. Ja. Und das sind auch Dinge, ja, wo dann einfach in Gottes Schöpfung auch eingegriffen wird. Und das ist auch ein Punkt bei der Impfung. Ja. Und deswegen bin ich ja auch dagegen, ja, und warne eigentlich davor, weil das Risiko meiner Meinung nach erstmal in keinem Verhältnis steht zu dem Ertrag. Ja. Also beziehungsweise, ich sehe jetzt bei dem Virus selbst, ne, kein großes Risiko, statistisch gesehen. Ja, wohlgemerkt. Für einzelne Personen gibt es immer ein großes Risiko und es sind auch schon etliche Menschen gestorben, keine Frage. Aber statistisch gesehen liegt das Risiko bei 0, wie viel Prozent? Also für mich dann persönlich, muss ich sagen, 0 Risiko. Ja. Wohingegen dann die Impfung eingreift durch diese DNA oder RNA Struktur in Gottes Schöpfung. Weil eine DNA, ja, das hat Gott geschaffen. Und was auch bekannt ist, ne, ist, dass diese Menschen, die jetzt im Hintergrund diese ganzen Dinge da forcieren, beabsichtigen, einen eigenen Menschen zu erschaffen. Das ist satanisch. Ja? Sie wollen einen eigenen Menschen erschaffen. Sie wollen selber Schöpfer sein. Das ist das, was Satan schon immer will. Er will selber einen Menschen erschaffen. Er will selber etwas erschaffen. Auch Pflanzen haben sie es ja schon gemacht. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Versuche schon an Menschen gemacht worden sind. Und es besteht zumindest die Gefahr, dass auch hier in Bezug auf unser Erbgut Veränderungen eintreten können. Und wenn es möglich ist, sollte man das ja vermeiden. Ja? Zumal ja gar keine große Gefahr besteht. Deswegen vielleicht auch noch mal gerade ganz kurz die Zahlen, bezüglich der Infizierten, ja, in Anführungsstrichen in Deutschland. Da habe ich, ich habe eine Webseite, kann ich auch jemand geben, wer es will. Das ist alles mit Quellen belegt. Es ist aber so tatsächlich gewesen und ist immer noch, dass also die seit Beginn der Pandemie, ne, Pandemie ist auch nur, weil dieser Begriff oder ne, willkürlich verändert wurde vor einigen Jahren, sonst wäre es ja gar keine, dass dieser Pandemie maximal bis heute, ich habe die Aufzeichnungen für jeden einzelnen Tag und das sind die Original-RKI-Zahlen, es waren nie mehr wie 0,46% betroffen von dem Virus, ne? Also positiv. Das sind ja nur positiv Getestete. Das heißt ja nicht, dass sie krank sind. Das heißt, es waren über die ganze Zeit hinweg mehr als 99,5% der Menschen waren gar nicht betroffen. Nachweislich, statistisch. Jetzt frage ich mich, wo ist jetzt die Gefahr? Also ich erkenne jetzt da keine große Gefahr. Ja? Ich erkenne natürlich eine Gefahr für den Einzelnen, der jetzt entsprechende Vorerkrankungen hat, ja. Der bleibt dann besser zu Hause, wie jetzt meine Mutter zum Beispiel. Aber für mich steht da keine Gefahr. 99,5%, das war das Maximum. Also die meiste Zeit über war es 99,8% der Menschen, die nichts hatten. Und da vielleicht nochmal eine kurze Frage, ob das jemand von euch weiß, wenn in einer Stadt in einer Stadt von 30.000 Einwohnern, ja, so eine Kleinstadt, sage ich jetzt mal, wie bei uns Bruchsal zum Beispiel um die Ecke, wie viele Personen müssen da positiv getestet sein, damit ein Inzidenzwert von 100 entsteht? Was glaubt ihr? Der Inzidenzwert wird ja berechnet, ne, das sind 7 Tage, ja, und diese Neuinfizierten für jeden einzelnen Tag werden dann addiert. Ne? Also am einen Tag sind es 10, am anderen 20, dann 100, ne, und so weiter. Das wird einfach aufaddiert. Was glaubt ihr, wie viel Menschen müssen in einer 30.000 Einwohnerstadt positiv getestet sein, damit ein Inzidenzwert von 100 erreicht wird? Da wisst ihr, 30. Einfach, ne? 0,1%. So, 30. Dann haben wir eine Inzidenz von 100. Also das heißt, bei einer Inzidenz von 50 müssen es nur 15 sein. Also 15 Personen von 30.000. Wo ist jetzt die Gefahr, ne? Frage ich mich jetzt. Versteht ihr? Wo ist jetzt die Gefahr? Und diese 15 sind dann auch noch daheim, weil sie daheim bleiben müssen. Und die sind ja nur positiv getestet. Das heißt noch gar nicht, dass sie krank sind. Also nur so viel, dass auch hier das Böse im Grunde im Hintergrund insoweit mitspielt, dass die Menschen A, verängstigt werden durch falsche Zahlen, durch falsche Darstellungen, weil die nicht ins richtige Verhältnis gesetzt werden. Das sind schon die richtigen Zahlen, aber sie werden einfach anders dargestellt. Ich könnte natürlich jetzt auch hergehen und eine Radiosendung machen an die Bevölkerung und könnte sagen, liebe Bevölkerung, ich möchte euch mitteilen, wir haben einen Virus, aber es sind 99,9% der Menschen sind gar nicht betroffen davon. Ja? Also bitte behaltet Ruhe, es ist nicht schlimm. Das hätten wir auch sagen können. Ja. Aber was ist gesagt worden? Wir haben eine Notstandslage, eine nationale Notstandslage, ne, weil vielleicht 40.000 Menschen davon betroffen worden sind. 40.000 Menschen von 83 Millionen sind es nicht gerade so viel. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja? Also hier kommt es darauf an, wie ich die Zahl einfach darstelle. Und hier wurde immer mit ganzen Zahlen operiert, einfach um die Menschen Angst zu machen. Vollkommen unverantwortlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder ja, verängstigt sind. Von den Maskentragen mal ganz abgesehen, ja, aber wie viele alte Menschen Angst hatten, ja, und haben immer noch, ja, was alles passieren kann. Das ist vollkommen unverantwortlich von den Politikern. Also hier dürfen wir auf unseren Herrn vertrauen, ja, und vertrauen wir nicht auf Menschen, ja, Jeremia 17,5 und 17,7. Vertrauen wir auf den Herrn, dann sind wir gesegnet. Er wird es uns auch segnen. Und er wird uns auch die Kraft geben, ja, auch das weiter zu vermitteln. Das ist auch meine Aufgabe, die ich so sehe, deswegen stehe ich hier und ich gebe es gern an euch weiter. Da muss nicht jeder einen Vortrag halten darüber, aber nimmt es auf und zieht mal in Betracht, ja, und sagt euren Mitmenschen, dass es auch mal in Betracht ziehen sollten, dass das deshalb so ist, weil die Politiker von außerhalb beeinflusst werden, nämlich von Organisationen, wo Menschen drin sind, die es nicht gut mit uns meinen. Ja? Ich kann es auch mal von den Politikern wegnehmen. Ja? Die sind auch nur Menschen, sind auch nur beeinflusst. Ja? Aber sie lassen sich beeinflussen. Das ist ihr Fehler. Das dürfen sie nicht machen. Ja? Das kann man ihnen vorwerfen. Ja? Und das tragt mal weiter, ja, an die Menschen draußen und vor allem auch an die Christen, dass sie sich darauf besinnen sollen, welchen Weg wir gehen, nämlich den mittleren Weg. Nicht den mittleren von, ihr wisst, wie ich meine, sondern den Weg der Herr Jesus. Er selber ist der Weg. Und den Weg gehen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und dann können wir auch überwinden. Amen.